MENA Watch, der Talk.
Schön, dass Sie da sind, lieber Herr Toprak. MENA Watch sieht ja seine Aufgabe darin, Hintergründe für diese Region MENA, also das heißt Middle East, North Africa, zu beleuchten. Und daher finde ich das sehr wichtig, mit Ihnen zu sprechen. Ja. Denn es gibt eine ziemlich auffällige Solidarität der Community, der Kurdischen mit Israel und Juden. Aber darauf kommen wir später. Was auch bemerkenswert ist, Sie sind ein Mann mit vielen Aufgaben und haben sich die Zeit genommen, heute herzukommen, mit uns zu sprechen. Dafür ganz herzlichen Dank schon mal vorab. Und ich stelle Sie jetzt mal kurz vor. Das ist sicherlich unvollständig, was ich jetzt erzähle, aber ich versuche wenigstens die wichtigsten Ämter.
Ich hoffe, Sie zählen nicht alles auf.
Das kann ich gar nicht. Ich habe gesehen, da brauche ich zwei Tage. Also Sie sind deutscher Politiker, kurdischer Abstammung und Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland.
Richtig.
Und von 2006 bis 2009 waren Sie Generalsekretär der alevitischen Gemeinde Deutschlands und von 2009 bis 2012 Ihr stellvertretender Vorsitzender. Und seit Mai 2015 sind Sie außerdem Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenvereine.
Und seit kurzem nur noch Ehrenpräsident. Ich habe mein Amt vor einigen Monaten da abgegeben, aber der Verband hat mich dann noch zum Ehrenvorsitzenden gewählt.
Ich kann verstehen, warum.
Zum Ehrenpräsidenten.
Ja, ja. Aber seit 2017 sind Sie ja außerdem noch in dem mit Bundesmitteln geförderten Deutschen Institut für Menschenrechte, richtig?
Ja, als BAGIF sind wir dort Mitglied und dort habe ich auch die BAGIF vertreten bisher. Ja.
Okay. Also BAGI ist die...
BAGIF ist unser Dachverband Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland.
Ja, gut. Und parallel sind Sie aber seit 2004 bis 2009 gewesen, Abgeordneter für die Grünen im Stadtrat von Recklinghausen.
Genau.
Und praktische politische Arbeit haben Sie als innen- und außenpolitischer Referent von Cem Özdemir gemacht.
Ja, genau. Im Bundestag war ich sein Mitarbeiter.
Genau, also es ist wichtig, das nur einfach als Hintergrund für das, was Sie jetzt alles auch an Fragen von mir bekommen. Mhm. Wie ist das mit so einer Ämterfülle und gibt es daraus positive Effekte?
Ja, also das sind natürlich alles politische Ämter, die auch miteinander zu tun haben teilweise. Ich habe halt in jungen Jahren als Student im Bundestag bei Cem Özdemir gearbeitet, habe dort meine erste parlamentarische Erfahrung gesammelt. Dann war ich später Stadtrat in Recklinghausen, in meiner Heimatstadt. Im Ruhrgebiet bin ich groß geworden. Und dann habe ich sehr lange Verbandsarbeit gemacht, zunächst für die alevitische Gemeinde Deutschland. Mhm. Das ist eine Religionsgemeinschaft aus der Türkei, die dort aber nicht als solche anerkannt ist, die diskriminiert wird und auch in ihrer Geschichte bis in die jüngere Zeit hinein viele Pogrome erleiden musste durch Islamisten, weil die Aleviten in der Türkei als Heretiker, als Ungläubige angesehen werden von Islamisten. Also so gesehen bin ich als Alevite und Kurde doppelt bestraft, sowohl ethnisch auch als religiös. Meine Familie kommt aus der Türkei, sind wir dort nicht anerkannt. Das hat mich natürlich geprägt, zu einem politischen Menschen gemacht. Und ich denke, das ist der Grund, warum ich mich dann halt auch engagiere in diesen Communities.
Die Zeit, in der Sie bei den Grünen Mitglied waren, die endete 2011 und dann sind Sie 2014 in die CDU eingetreten. War das jetzt mehr vom Grund her, dass Sie als Deutscher mit Migrationshintergrund sich in dieser Partei nicht so wohl gefühlt haben oder waren es grundsätzliche Dinge, die Sie bei den Grünen gestört haben, also deren Programm?
Ja, also ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich mich entfremdet habe, vor allen Dingen die Migrationspolitik und vor allen Dingen dort die Islampolitik hat mich sehr gestört. Und viele werden sich wundern, weil sie ja die Grünen als integrationsfreundlich, migrationsfreundlich betrachten. Aber das ist halt das Problem, dass die Grünen auch die Islamverbände, die allesamt Vertretungen des politischen Islams sind in Deutschland, hof- und salonfähig gemacht. Und dagegen habe ich mich damals ausgesprochen. Die Grünen waren in Nordrhein-Westfalen mit der SPD in der Regierung und man hat beschlossen, dass man den Religionsunterricht, den islamischen Religionsunterricht mit den bestehenden Islamverbänden in Nordrhein-Westfalen durchführt. Und ich habe mich damals dagegen ausgesprochen, leider nicht durchgesetzt. Aber all meine Bedenken haben sich später bestätigt, erfüllt leider. Ich habe leider Recht bekommen. Ich hätte gehofft, ich hätte kein Recht bekommen. Und das war mit der Grund, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's, ich kann das nicht mehr mittragen. Und bin damals 2011, nachdem ich ein Interview in der Welt am Sonntag diese Politik von Rot-Grün kritisiert hatte, die Islampolitik, bin ich dort ausgetreten. Und dann aber nicht sofort quasi in eine Partei eingetreten. 3 Jahre lang war ich parteilos. Dann hat mich 2014 die CDU in ihre Zukunftskommission eingeladen, dort mitzumachen als Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschland. Und das war auch eine sehr interessante Arbeit, am Programm der CDU mitzuarbeiten, mitzugestalten. Da dachte ich ja, wenn ich schon das Programm mitgestalten darf, dann kann ich da auch eintreten. So bin ich halt in die CDU eingetreten und seitdem mache ich dort Politik und bin jetzt auch in den Landesvorstand der CDU in Hamburg kooptiert und mache aktiv in der CDU Politik auch.
Sie waren ja auch von 2006 bis 2012 in der Islamkonferenz und von 2006 bis 2013 auch Teilnehmer des Integrationsgipfels der Bundesregierung. Welche Erfahrungen haben Sie denn in diesen Konferenzen gemacht? Und auch seit 2016 sind Sie Vertreter der Migranten im ZDF-Fernsehrat. Ja, und hat sich durch den Parteiwechsel daran was geändert, wie einflussreich Sie in diesen Gremien sind? Wird man als Grüner oder als CDU-Mitglied anders behandelt? Gibt es da mehr Einfluss, weniger?
Ja, kommt darauf an, wer an der Regierung ist. Okay. Und die in demokratischen Staaten wechseln ja die Regierungen, das ist auch gut so nach einer bestimmten Zeit. Aber Spaß beiseite, diese Konferenzen oder diese Dialogforen, die die Bundesregierung gestaltet hat, 2006 unter Merkel, haben wir erstmal die Deutsche Islamkonferenz gehabt, wo ich die alevitische Gemeinde Deutschland vertreten habe und habe aber auch die alevitische Gemeinde Deutschland dort als eine eigenständige Religionsgemeinschaft auch positioniert. Das hat seine Gründe. Wir werden halt in der Öffentlichkeit, die Aleviten werden immer so als die liberalen Muslime dargestellt, aber die alevitische Religion ist vorislamischen Ursprungs. Und sie war aber gezwungen, als der Islam dort zur dominanten Religion geworden ist im Nahen Osten, aus Schutz hat man auch nach außen sich als islamisch ausgegeben, aber nach innen hat man wie eine Art Geheimreligion ihre vorislamischen Glauben eigentlich weitergelebt. Und das wissen viele gar nicht und denken, die Aleviten wären auch Muslime. Und es gibt auch noch jede Menge Aleviten, die sich auch als Muslime sehen, obwohl sie weder den Koran noch die 5 Säulen des Islams befolgen. Aber in Deutschland haben wir das Alevitentum mittlerweile als eine eigenständige Religionsgemeinschaft anerkennen lassen und mittlerweile auch als Körperschaft des öffentlichen Rechts. An deutschen Schulen gibt es mittlerweile alevitischen Religionsunterricht und dazu habe ich maßgeblich auch beigetragen als Generalsekretär der alevitischen Gemeinde Deutschlands. Und ja, das war eine interessante Zeit, auch Integrationsgipfel. Ich bin auch bis heute beim Integrationsgipfel mit dabei und das war wichtig, dass die Bundesregierung auf gleicher Augenhöhe einen Dialog mit den Migrantenorganisationen begonnen hat, aber wie sich das entwickelt hat, das finde ich, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, ein bisschen unglücklich. Weil die Islamkonferenz letztendlich dazu geführt hat, ich, nach meiner Auffassung war das kein kritischer Dialog, sondern das hat dazu geführt, dass die Islamverbände hoffähig, salonfähig gemacht worden sind in Deutschland. Und leider ist es so, dass die großen Islamverbände in der Türkei, die meisten werden aus der Türkei dirigiert. Das ist die DİTİB, die größte islamische Organisation, die der türkischen Religionsbehörde und damit direkt dem Präsidenten Erdogan unterstellt ist. Und das ist schon mal ein Riesenproblem, weil diese Organisation politisch aus der Türkei gelenkt wird. Und das kann nicht sein, dass hier wir eine Religionsgemeinschaft, die aus dem Ausland und dann noch durch einen Autokraten gelenkt wird, hier als Religionsgemeinschaft behandeln. Das ist schon mal ein Problem. Und auch die Milli Görüş, das ist die türkische Muslimbrüderschaft. Und ideologisch gibt es auch mittlerweile zwischen DİTİB und Milli Görüş keinen Unterschied. Milli Görüş ist die islamistische Bewegung, aus der auch Erdogan stammt. Und Erdogan hat quasi diese Ideologie auch mittlerweile bei der türkischen Religionsbehörde zu dominierenden Glaubenslehre gemacht. Und im weitesten Sinne gehört auch Hamas, weil das ist ja diese weltweite Netzwerk der Muslimbrüderschaft dazu. Und diese Ideologien bestimmen auch die Verbandsarbeit dieser Organisationen, die auch zutiefst antisemitisch sind. Und all das finde ich problematisch, dass wir all diese Themen leider in der Islamkonferenz nicht behandelt haben. Und ich habe das Gefühl, dass wir durch die Islamkonferenz letztendlich diese Verbände hoffähig, salonfähig gemacht haben. Und damit habe ich einfach Probleme. Das ist eine falsche Islampolitik. Und ich habe das auch das Gefühl, dass wir jetzt mehr Probleme haben mit Muslimen als vorher. Und dieser Dialog in der deutschen Islamkonferenz sollte eigentlich dazu führen, dass die Probleme, die es ja gibt, weniger werden. Und insofern sehe ich die deutsche Islamkonferenz aus meiner Sicht, wie auch viele andere Kritiker, als gescheitert an.
Ja, ich habe auch gesehen, Sie waren 2018 Mitinitiator der Initiative Säkularer Islam. Genau. Ich sag mal, wer da noch dabei war: Cem Özdemir, Sayran Ateş, Hamed Abdel Samad, Lale Akün, Ralf Gatban, Necla Kelek, Bassam Tibi, Susanne Schröter und Ahmad Mansur. Was ist daraus geworden?
Ja, Cem Özdemir hat sich relativ schnell verabschiedet. Aus politischen Gründen, glauben wir, weil seine Partei die anderen Namen, die sie genannt haben, mit diesen Namen Probleme hatte, vor allen Dingen mit Sayran Ateş, Necla Kelek oder Ahmed Mansur, die als sogenannte Islamkritiker oder Islamismuskritiker in der Öffentlichkeit bekannt sind und gerade von linksliberalen Kreisen ja auch angegriffen werden. Er hat sich leider verabschiedet. Diese Initiative von Einzelpersönlichkeiten ist damals zusammengekommen, auch auf die liberalen, säkularen Muslime hinzuweisen, weil sie bei diesem ganzen Dialog nicht vorkommt. Der deutsche Staat hat in erster Linie mit den Islamverbänden, mit dem politischen Islam einen Dialog geführt. Und dabei sind die meisten Muslime in diesem Land gar nicht in diesen Verbänden organisiert. Und da, aber alle wichtigen Punkte von Religionsunterricht bis Wohlfahrtsverbände wurden quasi mit diesen Islamverbänden ausgehandelt. Und die säkularen Muslime haben nicht stattgefunden. Und das war der Grund, warum wir zusammengekommen sind und gesagt haben, wir möchten darauf hinweisen, wir möchten eine Initiative starten, um auch anderen säkularen Muslimen auch Mut zu machen, sich auch zu engagieren. Das war der Hintergrund. Wir existieren als quasi als Netzwerk, aber wir haben keine Organisation gegründet. Das war jetzt auch nicht unser Ziel, dass wir einen säkularen islamischen Verband gründen, sondern wir versuchen mit unserer Expertise liberale, säkulare Muslime in diesem Land zu unterstützen. Und werden halt halten Vorträge, schreiben Berichte, machen bei verschiedenen Beiräten mit. So versuchen wir halt unsere Expertise mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Also ich habe in anderen Interviews schon mehrfach gehört, dass es mittlerweile ungefähr um die 50% säkulare Muslime in Deutschland geben soll. was ja nicht erfasst ist. Mhm. Aber es ist natürlich dramatisch, dass diese Stimmen so wenig gehört werden. Hätten Sie da einen Vorschlag für die Bundesregierung, was zu ändern wäre?
Ja, also bei der ersten Runde der Deutschen Islamkonferenz zum Beispiel wurden neben den Islamverbänden auch Einzelpersönlichkeiten eingeladen, damit auch die Stimme der säkularen, liberalen Muslime dort Platz finden konnten. Da waren halt so Nejda Kelek, Sedan Atish, solche Menschen waren dort eingeladen. Aber die Islamverbände haben die Bundesregierung so unter Druck gesetzt, die haben gesagt, wir werden nicht kommen, wenn die in der zweiten, dritten Runde weiter dabei sind. Ich war damals der einzige Verbandsvertreter als Vertreter der alevitischen Gemeinde, der gesagt hat, nein, auch die Einzelpersönlichkeiten sind wichtig, weil das sind die Stimmen der säkularen, liberalen Muslime. Und die müssen auch hier ihren Platz haben. Aber letztendlich haben dann hat die Regierung später diesem Druck nachgegeben und diese Einzelpersönlichkeiten wurden nicht mehr eingeladen. Das Problem ist natürlich, dass die säkularen Muslime nicht organisiert sind. Mhm. Und in Deutschland verlangt die Politik immer Organisationen, mit denen sie halt verhandeln, sprechen kann. Das ist das Problem. Aber die säkularen Muslime, das sind Kulturmuslime. Also und die sehen nicht ein, warum sie sich quasi religiös organisieren sollten. Das ist halt die Problematik, die dahinter steckt. Und aber da kann man halt andere Formate finden. Genauso, also Einzelpersönlichkeiten kann man ja einladen oder Initiativen, Netzwerke wie die Initiative Säkulare Islam. Wenn die Politik will, kann sie schon die Stimmen der säkularen Muslime auch bei diesem Dialogprozess einbinden.
Das nehmen wir jetzt mal als Vorschlag für die Bundesregierung, weil nämlich die Dachverbände tatsächlich wirklich, also zum Beispiel Zentralrat der Muslime ist ja ein verschwindend geringer Teil, den dieser Zentralrat vertritt und hat aber eine gewichtige Stimme dadurch, dass er da Teilnehmer sein darf in dieser Konferenz. Ja. Ja. Also hoffen wir auf einen Wechsel, ja?
Ja, das hoffe ich auch.
Und ich habe dann noch gelesen, dass es ungefähr 1,3 Millionen Kurden in Deutschland gibt. Stimmt die Zahl?
Sogar mehr. Also in Deutschland leben 1,5 Millionen bis 2 Millionen mittlerweile. Das Problem ist, dass die Kurden, die kurdische Identität in Deutschland offiziell nicht erfasst wird. Die meisten von uns werden als Türken, als Iraner, Syrer, Iraker erfasst, weil es ja keinen kurdischen Staat gibt und demzufolge keine kurdische Staatsbürgerschaft. Meine Familie kommt aus dem türkischen Teil Kurdistans und so sind wir in den Statistiken als Türken erfasst, obwohl wir Kurden sind. Also mit Zahlen wird natürlich Politik gemacht. Man redet ja immer in den Diskussionen von 3 Millionen Türken, 5 Millionen Muslimen in Deutschland. Von den 3 Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland sind mindestens ein Drittel kurdischstämmige Menschen. Viele sind schon in den 60er Jahren auch als Gastarbeiter gekommen, aber in den 80er, 90er Jahren vor allen Dingen auch als politische Flüchtlinge. Und dann sind natürlich auch in den 90er Jahren aus dem Irak, als Saddam ein Massenmord, ein Genozid an den Kurden begonnen hatte, sind auch viele geflüchtet nach Deutschland. Und auch 2015, 14, 15, Islamischer Staat hat vor allen Dingen die Kurden, die Esiden, die kurdischen Esiden angegriffen. Und in den letzten Jahren sind nochmal 500.000 bis 600.000 Kurden ins Land gekommen. Also mittlerweile müssten wir eigentlich schon von 2 Millionen kurdischstämmigen Menschen in Deutschland sprechen. Damit sind die Kurden eigentlich die zweit- oder drittgrößte Migranten-Community in Deutschland und die meisten wissen das gar nicht.
Also in dieser Information, die ich da hatte, hieß es sogar, sie wären die größte Gruppe. Also wenn man es
man geht ja davon aus, dass die türkische Community die größte Community ist und direkt danach kommen wir eigentlich. Natürlich seit 2015 sind auch viele Araber nach Deutschland gekommen, aber letztendlich gehört die kurdische Community zur zweit-, drittgrößten migrantischen Community in Deutschland. Ja. Leider wurden wir aber von der Politik in den letzten Jahrzehnten nicht so richtig wahrgenommen, weil wir natürlich keinen eigenen Staat hinter uns haben, der auch nochmal Lobbyarbeit machen könnte für die Community. Und natürlich PKK-Verbot in den 90er Jahren hatte auch zur Kriminalisierung der Kurden geführt, so dass es wirklich die letzten Jahrzehnte sehr schwierig war für die kurdische Community. Aber die kurdische Gemeinde Deutschland, dessen Vorsitzender ich bin, hat, glaube ich, in den letzten 10 Jahren sehr gute Arbeit geleistet, weil wir uns wirklich fokussiert auf die deutsche Öffentlichkeit, deutsche Politik, die Kurden bekannt gemacht haben, auch durch unsere Arbeit, durch unsere Positionierung und durch unsere demokratische Arbeit, so dass ich sagen kann, dass jetzt eigentlich die kurdische Gemeinde Deutschlands vor allen Dingen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft auch sehr viel Zuspruch erhält für ihre Position, für ihre selbstkritischen Positionen nämlich, weil wir uns nicht in erster Linie als Opfer stilisieren in diesem Land, wie es andere Gruppen machen. Und weil wir auch an die Selbstverantwortung der Menschen, die in diesem Land leben, die in dieses Land gekommen sind, die haben auch eine Verantwortung und das ist wichtig.
Dazu frage ich Sie gleich noch was, und zwar einmal die Frage, es gab eine Studie im Oktober 2023, ist die herausgekommen, und da sagten alle Befragten, dass sie Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Jetzt wollte ich wissen, wer ist denn das? Wer diskriminiert sie? Sind das die Leute aus ihrer türkischen Gruppe oder sind das jetzt Bio-Deutsche, wie man so schön neudeutsch sagt?
Also Rassismus gibt es in jedem Land. Rassismus ist nicht ein Problem der Deutschen oder nicht nur ein Problem in Deutschland. Ich glaube, in jedem Land gibt es Rassismus. Und zum Beispiel die Erfahrung mit Rassismus, die ich in diesem Land, ich bin in Deutschland groß geworden, ich kann sagen, über 90% meiner rassistischen Erfahrung habe ich mit türkischen Nationalisten und Islamisten in diesem Land gehabt. Und bei dieser Rassismusdiskussion stört mich das und wir sind die einzige Community, die auch immer darauf hingewiesen hat, wenn wir uns als Einwanderungsland begreifen de facto, als Einwanderungsgesellschaft, das ist ja mittlerweile akzeptiert von allen, auch von der CDU, dass Deutschland mittlerweile eine Einwanderungsgesellschaft ist. Aber dann ist es wichtig, dass wir die demokratischen, freiheitlichen Maßstäbe an alle Mitglieder der Gesellschaft anlegen. Und auch der Rassismus in den Migranten-Communities auch ein Thema sein muss. Also Rassismus geht nicht nur von deutschen Nazis oder Rechtsradikalen aus, sondern wir haben leider auch jede Menge migrantische Rechtsradikale in diesem Land. Sogar die größte rechtsradikale Organisation sind die türkischen Grauen Wölfe mit 14.000 Mitgliedern. Und dann der politische Islam. Der Islamismus ist eine zutiefst rechtsextremistische Ideologie. Auch der Islamismus sollte als Rechtsextremismus in Deutschland angesehen werden. Aber Versäumnis der linksliberalen Kreise, auch diese woke, linksidentitäre Ideologie in den letzten Jahren, hat alle Migranten zu Opfern erklärt und die Deutschen quasi zu Rassisten. Und das hat natürlich auch in den letzten Jahren ja dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Und da gehört hier, glaube ich, die kurdische Gemeinde Deutschland auch bei diesen ganzen wichtigen Dialogforen der Bundesregierung, der Politik, waren wir, glaube ich, mit die einzige Organisation, die immer lautstark darauf hingewiesen hat, dass wir auch ein Problem mit Extremismus in den Migranten-Communities haben. Wir waren auch die Ersten, die schon vor 5, 6, 7 Jahren auf den Antisemitismus, in muslimischen Kreisen hingewiesen haben. Aber das wollte leider damals keiner hören. Ich kann mich daran erinnern, vor 6, 7 Jahren, da bin ich ins Familienministerium gegangen als Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände und habe gesagt, ich würde gerne ein Projekt zum Thema Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus, aber in Migranten-Communities machen. Dann hat man mich angeschaut, die Referatsleiterin meinte, Herr Toprak, warum wollen Sie nichts gegen Rechtsradikale machen? Und meine Antwort war, will ich doch. Verstehen Sie? Also in Deutschland ist es so, Rechtsradikale können nur Deutsche sein. Und das ist nicht so. Und das ist das Problem in Deutschland, die dazu führt, die Migranten nur zu Opfern macht und die Mehrheitsgesellschaft zu Tätern. Und so können wir nicht weitermachen. Und wir sehen ja gerade, aktuell, auch schon lange vor dem 7. Oktober, aber gerade nach dem 7. Oktober, der Antisemitismus, der auf den deutschen Straßen zu sehen war, das ging zum größten Teil von muslimischen Antisemiten aus. Und das muss man ansprechen können. Und wir dürfen diese Themen auch nicht der AfD und anderen populistischen Parteien überlassen. Und das war auch ein Grund, sage ich mal, warum die AfD so groß geworden sind, weil die demokratischen Parteien in Deutschland es versäumt haben, diese Themen anzusprechen.
Also ich bin da völlig bei Ihnen. Ich saß auch in einem Gremium, da ging es um deutsch-israelischen Jugendaustausch und habe das mal angesprochen, dass wir auch Migranten aus den Schulen in Neukölln und Kreuzberg nach Israel bringen sollten. Da kommen tolle Ergebnisse dabei heraus. Und dass man aber überhaupt thematisiert hat, dass es diesen Unterschied zwischen den Migrantenkindern und den deutschen Kindern gibt, war schon zu viel, durfte man nicht sagen.
Ja,
und dieses Problem hat aus meiner Sicht, genau wie Sie das sagen, dazu geführt, dass die AfD so groß geworden ist. Weil die Deutschen sind ja auch nicht dumm. Die verstehen ja auch, dass die Politik sich wegduckt.
Sie
sehen ja was anderes in ihrem Alltag.
Aber die Leute, die das halt zur Sprache gebracht haben, die wurden als Störer empfunden.
Genau.
Das war meine persönliche Erfahrung von der Deutschen Islamkonferenz über Integrationsgipfel, Flüchtlingsgipfel, wo ich immer wieder darauf hingewiesen habe, wo man wirklich so angeguckt worden ist, als ob man irgendwie ein Außerirdischer wäre sozusagen. Ne? Also was soll das jetzt? Und das war nicht einfach die letzten Jahre. Also weil das dann dazu führt, weil man jedes Mal, wenn man sich zu Wort melden will, man wartet erstmal für einen kurzen Augenblick, ob andere das Thema auch ansprechen und keiner traut sich das oder keiner macht das. Und dann sagt man auch so, nee, aber man kann doch jetzt nicht jetzt einfach still sein. Und dann meldet man sich zu Wort und dann hatte ich oft das Gefühl, der Toprak wieder, jetzt kommt er wieder mit Islamismus, mit Antisemitismus und und das wollten die Kulturrelativisten leider nicht hören. Aber jetzt haben wir das Ergebnis, jetzt haben wir das Problem und manche tun so, als ob das jetzt irgendwie ganz plötzlich, nein, das konnte man, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre beobachtet hat, wusste man, dass das irgendwann explodieren wird. Aber leider ist es in Deutschland, es muss hier, glaube ich, erstmal knallen, irgendwas Schlimmes passieren, bis man reagiert.
Kommen wir nochmal zurück zur Diskriminierungserfahrung. Es gibt ja auch unter den Kurden, wie Sie sagen, einmal die Aleviten, aber welche anderen Religionen gibt es noch? Und dann die Frage bezieht sich auch darauf, sind bei dieser Diskriminierungserfahrung die Reaktionen verschieden? Also gibt es Unterschiede zwischen den liberalen Aleviten und den etwas strengeren Muslimen in der kurdischen Gemeinschaft auf diese Erfahrung? Also sind die dann so, dass sie sich zurückziehen aus der Gesellschaft oder aggressiv werden? Also wie ist da so der Anteil?
Also zunächst einmal, in der Tat, die Kurden sind keine homogene Gruppe, religiös sehr heterogen. Mehrheitlich sind die Kurden Muslime, aber es gibt sehr viele unterschiedliche Religionsgemeinschaften außerhalb des Islams. Also die zweitgrößte Gruppe, das sind die Aleviten aus der Türkei, die man auch als eine eigenständige religiöse Gruppe betrachten sollte. Und das Alevitentum ist eine sehr weltliche, säkulare, humanistische Religion, die auch vom Islamismus stark bedroht ist. Und die Aleviten sind demzufolge auch sehr sensibel und haben sehr feine Fühle gegenüber Islamismus. Und sie gehören auch zu der Gruppe, die sich immer auch zu Wort meldet, kritisch dazu. Dann haben wir natürlich die Gruppe der Esiden, die in den letzten Jahren seit 2014 wieder ein Genozid hinter sich hat, leider, die in der Geschichte immer wieder verfolgt worden ist, als Ungläubige betrachtet worden ist vom Islam. Und eine kleine Minderheit auch deswegen. Aber wir haben auch auch Juden zum Beispiel, das wissen die wenigsten, in Israel leben über 300.000 kurdische Juden zum Beispiel, die auch ihre Kultur auch in Israel weiterleben. Ich war vor kurzem erst in Israel und habe dort auch die kurdisch-jüdische Community getroffen, wo wir die gleichen Lieder singen, die gleichen Traditionen pflegen. Und es war schön, auch in Israel zu sehen, dass diese kurdische Kultur dort frei weiterlebt. Und zu den Diskriminierungserfahrungen natürlich. Es gibt natürlich auch konservative, muslimische Kurden, auch in Islamverbänden. Aber ich möchte schon sagen, dass ich bin halt Alevit. Und in der kurdischen Gemeinde Deutschland sind 70-80% Muslime. Und die haben mich zum Vorsitzenden gewählt. Also die kurdischen Muslime sind, ich habe das schon das Gefühl, dass sie säkularer sind. Und auch durch ihre eigene Verfolgungsgeschichte, glaube ich, auch toleranter und weltoffener sind gegenüber anderen Religionen.
Hat eigentlich Alevitentum auch etwas mit den Alawiten in Syrien zu tun?
Ja, das darf man nicht gleichsetzen. Man hat Gemeinsamkeiten. Auch die Alawiten in Syrien sind sehr säkular. Die Familie Assad, der Diktator, ist ein Alawit. Aber die anatolischen Alawiten oder die Aleviten aus Mesopotamien haben schon eine andere Glaubenslehre. Man hat religiöse Persönlichkeiten, die man gemeinsam verehrt, aber es gibt auch sehr viele Unterschiede. Die einzige Gemeinsamkeit, würde ich sagen, ist, dass sie beide sehr weltlich, sehr säkular sind.
Mhm. Wie ist jetzt so Ihre Erfahrung oder das Gefühl der deutschen Kurden, der Kurden, die in Deutschland leben, mit diesem Rechtsruck, also dieser Entwicklung, dass die AfD so stark wird? Sie haben ja auch ein Interview dazu gegeben in der Zeitung, da ging es auch um diese Korrektiv, die inzwischen schon wieder korrigiert sind, Äußerungen oder Erfahrungen. Also wie fühlt sich die Gemeinschaft jetzt in Deutschland? Haben die auch schon angefangen, ihre Koffer zu packen, wie ein paar Juden, die hier leben?
Ja, nein, das ist... Ist ein schwieriges Thema. Natürlich sind die Kurden doppelt von Rassismus betroffen. Also einerseits natürlich von, sag ich mal, rechtsradikale deutsche Nazis, die machen ja nicht Unterschied zwischen Kurden, Türken. Wenn man so aussieht wie ich und ich habe halt einen türkischen Namen, dann werden wir auch alle halt als Ausländer, als Migranten, als Muslime sogar angesehen und da macht man halt ähnliche Erfahrungen. Aber wie gesagt, wir sind auch noch vom migrantischen Rassismus betroffen, vom türkischen Nationalismus und vom Islamismus, die auch die Kurden oder wenn die Kurden von ihrem Selbstbestimmungsrecht reden, von einem kurdischen Staat leben. Oder es ist zum Beispiel, wenn wir von Kurdistan reden, als Name für eine Geografie, wo Kurden leben, dann hört man sofort von Türken und Arabern, wo ist denn Kurdistan? Also solche Sprüche. Es gibt auch einen antikurdischen Rassismus, die aber in erster Linie von türkischen und arabischen Nationalisten und Islamisten ausgeht. Also davon sind wir eher betroffen, weil auch die türkischen Medien gleichgeschaltet sind, sehr nationalistisch sind. Viele Kurden können auch nicht mehr in die Türkei einreisen. Ich kann seit 9 Jahren zum Beispiel nicht mehr in die Türkei einreisen, weil viele türkische Erdogan-Anhänger mich denunziert haben und auch wegen meiner Arbeit als Zionist werde ich beschimpft sozusagen für meine Israel-Solidarität, für meine Solidarität mit den Juden. Und das hat dazu geführt, und als Vorsitzende der kurdischen Gemeinde werden sie von Türken automatisch als Terroristen, als PKK-Terroristen bezeichnet, obwohl wir mit der PKK weder politisch noch ideologisch was zu tun haben. Die kurdische Gemeinde Deutschland ist eine deutsche NGO von Deutschkurden. Ne? Und wir sind deutsche Staatsbürger. Also ich glaube, so 80% unserer Mitglieder sind deutsche Staatsbürger, die auch hier geboren, die hier sozialisiert sind. Aber weil wir natürlich auch die Kurdenpolitik der Türkei kritisieren, die völkerrechtswidrigen Angriffe in Syrien und Irak, dann werden wir sofort von der türkischen Presse, Medien und Türken sofort als PKK-Terroristen beschimpft. Und man versucht mich immer, wenn ich zum Beispiel einen Fernsehauftritt habe oder ein Interview gebe, dann gibt es immer einen Shitstorm sofort. Und man versucht mich zu delegitimieren, indem man mich so als PKKler bezeichnet. Und das hat dazu geführt, dass ich, wie gesagt, leider nicht mehr in die Türkei einreisen kann, dort meine Verwandten nicht besuchen kann. Und leider ist auch mein Vater dort begraben. So dass ich auch seit 9 Jahren nicht mehr an seinem Grab war. Also das ist der Preis, was man dafür zahlt, für die Arbeit.
Sie hatten aber 2013 gefordert, dass man die PKK eben nicht kriminalisiert.
Also es war so, wir haben eine Pressemitteilung damals rausgegeben und da versucht die türkische Seite, mich wegen dieser Pressemitteilung auch nochmal zusätzlich als PKKler darzustellen. Es gab einen Friedensprozess zwischen Türkei und der PKK. Es gab sogar geheime Gespräche in Oslo, in Norwegen, so 1-2 Jahre. Und Erdogan hatte aber dann 2015 das beendet erklärt und ist wieder, hat die PKK und die Kurden angegriffen. Damals 2013, und das war auch 20 Jahre PKK-Verbot in Deutschland, ja. Die PKK ist 93 verboten worden. Und da haben wir gesagt, jetzt wo die Türkei mit der PKK einen Friedensprozess führt und die PKK sich auch in Deutschland bei der deutschen Regierung entschuldigt hat für die gewalttätigen Ausschreitungen in den 90er Jahren, was auch mit dazu geführt hat, dass die PKK verboten worden ist, sollte man halt darüber nachdenken, ob dieses Verbot noch angebracht ist in Deutschland. Weil wegen diesem Verbot haben auch viele Nicht-PKK-Anhänger gelitten. Also die Kurden wurden insgesamt als PKKler, als Terroristen wahrgenommen. Und das hat wirklich auch unsere Arbeit, unser Leben in Deutschland zusätzlich erschwert. Wenn wir zum Beispiel was feiern wollten, wenn wir irgendwie Räumlichkeiten mieten wollten, dann kam immer so die Frage, ne, wer steht hinter euch, welche Organisation? Und das waren halt keine schönen Zeiten. Deswegen wünschen sich auch viele Kurden, dass dieses PKK-Verbot endlich in Deutschland aufgehoben wird. Damit sie auch nicht mehr ständig als Terroristen hier vor allen Dingen von türkischer Seite bezeichnet werden. Und damals hatten wir das halt gefordert, haben gesagt, es wäre vielleicht mal an der Zeit, weil ich hatte auch so eine Zahl erfahren damals, dass dieses Verbot dem deutschen Steuerzahler jedes Jahr 500 Millionen kostet. Also diese ganzen polizeilichen Maßnahmen für die Beobachtung und so weiter. Und wir haben gesagt, wenn selbst die Türkei jetzt halt da verhandelt und die PKK hier kein Gewalt mehr auf deutschem Boden ausübt, ob das dann halt noch gerechtfertigt ist. Also das war in diesem Zusammenhang, wo wir
es damals... Aber es ist jetzt erhalten. Also dieses Verbot ist immer noch da.
Dieses Verbot ist immer noch da.
Was ist das Verhältnis mit Öcalan?
Ja, Öcalan ist ja in der Türkei verhaftet, schon seit 30 Jahren. Ja, genau. Und das hat, also dieses Verbot hat natürlich, glaube ich, in erster Linie damit zu tun, dass die Türkei, also die Deutschland gegenüber der Türkei halt, sage ich mal, wegen den Beziehungen noch Angst hat. Also die Türkei macht Druck, aus Rücksichtnahme vor der Türkei hält man dieses Verbot noch aufrecht, glaube ich.
Genau. Und kann denn Herr Öcalan aus dem Gefängnis heraus Dinge tun? Also weil das wird ja immer unterstellt, wenn jetzt irgendwas passiert.
Ja, das ist schwierig. Er ist ja auch in Isolationshaft und in den letzten Jahren hat man auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Man weiß gar nicht, wie es ihm geht, was zurzeit ist. Aber er ist unter Kontrolle des türkischen Staates sozusagen. Ja.
Nochmal kurz einen Rückschritt, die AfD, wenn Sie jetzt mit Ihren Mitgliedern sprechen, was ist Ihre Empfehlung? Also sollen Kurden sich auf Abstand halten? Gibt es welche, die sagen, auch die AfD finde ich eigentlich attraktiv? Also.
Ja, natürlich gibt es auch nicht nur unter Kurden, auch unter vielen anderen Migranten-Communities gibt es Leute, die sich zur AfD hingezogen fühlen. Aber wir als kurdische Gemeinde Deutschland haben da eine klare Linie, dass wir mit der AfD, solange sie in ihren Reihen Rechtsradikale und Nazis akzeptieren, wir mit dieser Partei nichts zu tun haben wollen. Und solange es so Menschen wie Höcke gibt und jetzt nach neuesten Berichten bei der Bundestagsfraktion sind es angeblich über 100 Menschen, die klar aus der rechtsradikalen Szene kommen. Und wenn dann solche Sätze fallen wie von AfD-Vertretern, die von Schandmal sprechen, wenn in Berlin, mitten in Berlin, und damit ist Holocaust-Mahnmal hier gemeint, da habe ich einfach Bauchschmerzen. Und auch als Demokrat möchte ich dann halt mit dieser Partei dann nichts zu tun haben. Aber wo ich da nicht jetzt jedes Mitglied dann auch als Rechtsradikalen und Nazis dann ansehen möchte. Aber
ist das eine Diskussion innerhalb des
Ja, natürlich. Ja, klar, da wird das natürlich auch diskutiert. Aber unsere jetzige Linie ist auf jeden Fall, dass wir, solange die AfD, wie gesagt, Rechtsradikale und Nazis und auch ihre Haltung zur deutschen Geschichte da nicht deutlich und klar macht und das ablehnt, das sind so für uns, sage ich mal, rote Linien. Mhm. Und deswegen haben wir als kurdische Gemeinde da keine Zusammenarbeit oder keinen Dialog mit der AfD. Aber es gibt auch natürlich aus der kurdischen Community Menschen, die mit der AfD keine Probleme haben, aber das gibt es auch in allen anderen Gruppen auch.
Denke ich auch, ja. Also was auffällig ist, ist, Sie haben in einem Artikel nach den Demos gegen rechts, die ja auch so ein bisschen aufgeschaukelt sich haben, mehr Solidarität mit Juden und Israel gefordert, weil das da auch teilweise eben gar kein Thema war, sondern da ging es halt nur hier um die eigene, um den eigenen Pudding. Dann habe ich selbst auf den Demos für Israel nach dem 7. Oktober die Erfahrung gemacht, dass also ein großer Anteil der Teilnehmer kurdisch waren. Die hatten auch immer ihre Fahnen, die eine mit Sonne, die andere ohne Sonne. Das muss man dann auch erstmal wissen, welche Gruppen das genau sind. Aber am entzückendsten fand ich, weil ich auf einmal von einer kleinen Dame umarmt wurde und die zu mir sagte, ich habe so ein Mitleid mit euch. Und ich habe keine Ahnung, wie die darauf kam, mich zu umarmen, aber es war irgendwie wahrscheinlich in meinem Gesicht eine Trauer zu sehen. Ja,
also die Kurden kennen das Gefühl, von der Welt allein gelassen zu sein, wie das ist. Und da habe ich, denke ich, jetzt jenseits von politischen, geschichtlichen Verbindungen, haben sich, glaube ich, die Kurden das gespürt, dass da was Schlimmes passiert. Und obwohl die Juden angegriffen worden sind, vernichtet worden sind, dass die Welt sie alleine lässt. Dieses Gefühl habe ich auch in meinem Umfeld gemerkt. Das war so automatisch, wo viele Kurden so Solidarität empfunden haben. Mhm. Weil die Kurden haben in ihrer Geschichte mehrfach sind sie angegriffen worden, auch Genozide erlebt, wo dann die Welt einfach weggeschaut hat, wo die Welt sie allein gelassen hat, obwohl sie im Recht waren. Und deswegen hatten, glaube ich, viele Kurden auch diesmal, haben so Ähnlichkeiten gesehen. Und auch natürlich das Existenzrecht Israels, das ausgerechnet bei den Juden das Existenzrecht eines jüdischen Staates in Frage gestellt wird. Die Juden haben einen eigenen Staat jetzt seit 1948 und die Kurden leider noch nicht. Und deswegen können sie nachvollziehen, wie wichtig das ist, einen eigenen Staat auch zu haben, wo man, ist ja auch ein Schutzraum. Mhm. Und das sind so die Punkte, glaube ich, wo die Kurden sich da mit Juden auch solidarisieren.
Und die Sonne und ohne Sonne, das bedeutet einmal verschiedene Herkunft?
Nein, mit der Sonne ist, das ist quasi die Flagge Kurdistan schon seit 100 Jahren und das wird von der autonomen Region Kurdistans im Irak. Gibt es ja eine autonome Region, Kurdistan, und das ist auch die Flagge dieser Region. Und die Farben der Kurden sind rot, gelb, grün. Und manche benutzen halt nur diese Fahnen, aber die Fahne mit der Sonne ist quasi die Fahne, die von allen Kurden auch als kurdische Fahne akzeptiert wird. Mhm. Und deswegen gehen Menschen auch mit dieser Fahne dahin, damit man sieht, die Kurden sind auch da und solidarisieren sich.
Interessanterweise habe ich in den Recherchen entdeckt, dass führende Populationsgenetiker behaupten, dass die Kurden die engsten genetischen Verwandten der Juden und der Armenier sind.
Ja, das habe ich auch gelesen, genau. Aber so werden wir auch, sage ich mal, in der Türkei von Nationalisten und Islamisten auch in arabischen Ländern beschimpft. Also die sagen, ein möglicher kurdischer Staat wäre ein zweites Israel oder die autonome Region Kurdistan wird als Klein-Israel bezeichnet und ja.
Interessant, aber...
Ja, das fand ich auch interessant, dass dann möglicherweise sogar eine genetische Verwandtschaft gibt.
Ja, genau. Ja. Die Solidaritätsreise, die Sie da gemacht haben, ist ja nun auch sehr speziell, muss ich sagen. Ja, ja. Also ich habe noch von keiner anderen Gruppe, ob muslimisch oder alevitisch oder sonst, mit einem solchen Hintergrund gehört. Vielleicht gibt es ja noch welche, aber mir nicht bekannt. Ja. Wie war denn jetzt so Ihr Eindruck? Und nicht nur von dem Land, sondern auch, wie ist man Ihnen entgegengekommen? Jetzt nicht nur die Kurden, sondern auch die Israelis. Also die sind ja Israelis, aber ich meine die nicht kurdische Israelis, ja.
Also diese Reise hat mich mitgenommen. Entschuldigung.
Na, ich finde das ganz berührend, wenn Sie das so sehen.
Das war meine zweite Reise. Mhm. Und am ersten Tag waren wir in Kibbutz Nirotz, was angegriffen worden ist. Mhm. Obwohl ich vorbereitet war, obwohl ich den Hintergrund kannte, waren wir alle ziemlich erschüttert.
Wie lange sind Sie da geblieben? Einen Tag oder?
Ja, das war also direkt am nächsten Tag nach der Anreise. Und
und Ihr Begleiter war, glaube ich, Ariel.
Ja, Ariel hat uns dort, genau.
Der ist ja auch
Und vor Ort im Kibbutz hat jemand vor Ort, der dort gelebt hat, Verwandtschaft hatte, der sich dort auskannt hat, uns durchgeführt und... es ist quasi so geblieben wie an dem Angriffstag. Mhm. Und es ist eigentlich ein wunderschönes Ort, so sehr idyllisch. Mhm. Aber dieser Horror, was da passiert ist, das ist einfach unbegreiflich. Ich weiß nicht, das kann man auch mit Hass nicht mehr erklären. Das ist nicht in Worte zu fassen. Das ist ein Zivilisationsbruch. Mhm. Und weil ja teilweise auch dort Menschen gelebt haben, die jahrzehntelang Palästinensern geholfen haben. Mhm. Das waren Friedensaktivisten teilweise. Mhm. Und da sind wir an einem Haus vorbeigekommen, wo ein älterer Mann gelebt hat, der dann verschleppt worden ist, entführt worden ist. Und dann haben wir erfahren, dass dieser Mensch jahrzehntelang palästinensische Kinder aus Palästina nach Israel geholt hat und die in israelischen Krankenhäusern behandeln ließ. Also solche Menschen haben da auch gelebt. Und als wir dann erfahren haben, dass nach dem Angriff der Terroristen kurze Zeit später Zivilisten aus Gaza gekommen sind und da geplündert haben, die teilweise dort gearbeitet haben, die diese Menschen kannten, macht es natürlich noch unfassbarer für mich. Also dass diese Menschen, die eigentlich, sag ich mal auch, weil ja Israel immer, Netanyahu nimmt man ja als Vorwand immer, um auf Israel draufzuhauen. Diese Menschen hatten zum Beispiel mit Netanyahu nichts zu tun. Es hat gereicht, dass sie Juden waren. Man wollte Juden vernichten. Egal, ob sie links, rechts, religiös, orthodox, säkular sind. Und ich verstehe nicht, warum die deutsche Öffentlichkeit das nicht verstehen will, was da passiert ist. Das nimmt mich natürlich auch als... Ich bin ja auch Deutscher, ich habe kurdische Wurzeln, aber ich bin Deutschkurde und auch die deutsche Geschichte, daraus wächst für mich auch eine Verantwortung als Mensch und auch als Kind, als junger Mensch in der Schule, als ich die Geschichte im Dritten Reich in der Schule gelernt habe, dann hatte mir das so ein bisschen imponiert, dass die Deutschen mit ihren schwarzen Kapiteln, sage ich mal, in Gericht gehen und dazu stehen, was sie gemacht haben, weil ich das aus der Türkei nicht kannte. Und das hat, das klingt vielleicht für Sie komisch an, aber das hat mit dazu beigetragen, dass ich mich mit Deutschland identifiziert habe. Ich habe gesagt, wenn dieses Land sich mit den dunklen Kapiteln seiner eigenen Geschichte auseinandersetzt, ist das wichtig, das ist dann ein demokratisches Land. Und das hat mich als Kind, als junger Mensch auch geprägt und habe gesagt, das war ein Zivilisationsbruch. Ich bin jung, ich habe damit nichts zu tun, ich konnte nichts dafür. Aber Deutschland ist meine neue Heimat und daraus erwächst für mich eine Verantwortung für die Zukunft. Und ich darf nie wieder zulassen, dass sowas passiert. Also mit diesem Bewusstsein bin ich in diesem Land aufgewachsen. Und das hat auch, wie gesagt, dazu beigetragen, dass ich mich mit Deutschland identifiziert habe als junger Mensch. Aber jetzt als erwachsener Mensch bin ich ziemlich enttäuscht. Und dann frage ich mich schon, habe ich das zu sehr idealisiert in meiner Jugendzeit?
Ich glaube, Sie sagten gerade, als erwachsener Mensch hatten Sie da eine gewisse Enttäuschung. Ich glaube, Sie sprechen gerade das aus, was in diesem Land viele Juden denken, die eben hier aufgewachsen sind, auch mit diesem Hintergrund. Ja, die Deutschen arbeiten an ihrer Vergangenheit und sich darauf verlassen haben und heute tatsächlich vor den Trümmern stehen. Der 7. Oktober ist ein solcher Bruch auch für die jüdische Gemeinschaft, dass dazu noch kommt, dass es auch aus der jüdischen Gruppe Leute gibt, die auf diesen Zug aufspringen, was ja nur eine völlige Unfähigkeit ist zu verstehen. Zum Beispiel diese Künstler und diese Wissenschaftler, die Judith Butler und so weiter. Also Sie haben die Namen alle gehört. Insofern ist es wirklich sehr berührend, wenn ein Mensch, der diesen jüdischen Hintergrund nicht hat, aber dieses große Verständnis aufbringen kann. Und insofern die Frage, wie groß war Ihre Delegation und ging es allen Ihren Reisenden so oder waren da Unterschiede?
Für mich war das die zweite Israel-Reise. Meine erste Israel-Reise war 2016, wo ich zum ersten Mal Israel und die Vielfalt, die Facetten des Landes kennenlernen durfte. Und ich war natürlich auch sehr begeistert damals. Und diese zweite Reise natürlich mit dem 7. Oktober im Hintergrund, das war schon etwas anders. Also weil ich mir hat es imponiert auch schon damals, wie dieser Staat entstanden ist, wie die Menschen aus dem Nichts quasi einen Staat und auch für sich einen Schutzraum erschaffen haben. Und ich habe mir gesagt, Israel ist ein Vorbild für die Kurden und viele Kurden müssen kommen und sehen, wie das geht. Und natürlich bin ich auch nach dem 7. Oktober, wie viele Juden auch, entsetzt darüber, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass Israel ein Schutzraum ist und dass Israel zumindest trotz natürlich der ganzen einzelnen Terrorattacken, die es ja seit Gründung gibt, aber in dieser Form hatte ich das nicht erwartet. Das hat mich natürlich auch erschüttert. Aber auch meine Solidarität nochmal mit Israel und mit den Juden gefestigt. Und ich hatte eigentlich erwartet, nach diesem schrecklichen Pogrom-Massaker, dass die Menschen hier auf die Straße gehen, zu Tausenden, zu Hunderttausenden. Und das war zweiter Schock für mich, also sozusagen.
Ja, am Anfang war es so, aber jetzt ist es völlig.
Ja, aber am Anfang, aber trotzdem, die Menschen, die auf die Straße gehen, das waren, also wenn man das jetzt vergleicht mit den Demos der letzten Wochen jetzt gegen Rechtsradikale in Deutschland, finde ich das trotzdem sehr enttäuschend. Also ich habe das so empfunden. Ich hätte wirklich erwartet, dass man zu Zehntausenden in allen Städten, so wie man jetzt gegen die AfD auf die Straße gegangen ist, auch gegen Antisemitismus auf die Straße geht. Das war halt, und das meinte ich damit, dass ich jetzt als erwachsener Mensch ein bisschen ernüchtert bin.
Ja, da müssen wir nochmal ein Zahlenspiel dazu fügen. Also es gibt in Deutschland maximal 250.000 Juden. Genau. In Deutschland. Während es 5 Millionen Muslime gibt. Und dann ist es nicht so schwierig zu verstehen, warum so viele pro-palästinensisch, wo ich immer frage, was genau ist denn pro-palästinensisch? Ja. Aber eben nicht so viele Menschen für die Juden auf die Straße gehen. Aber nochmal die Frage, die Delegation, war das jetzt klein, war die groß?
Die Delegation bestand ungefähr, also wir waren so 10 Leute aus Deutschland, Vorstandsmitglieder der kurdischen Gemeinde Deutschland. Mhm. Und dann hatten wir noch aus Dänemark einen Kollegen, der vom Europäischen Dachverband der Sprecher ist. Der ist mitgekommen. Und wir haben, wir wollten eigentlich schon seit einigen Jahren nach Israel eine Reise organisieren. Dann kam Corona dazwischen, andere Sachen, und wollten das aber dieses Jahr machen. Und dann aber, als dieser 7. Oktober passiert ist, wir haben uns teilweise auch hilflos gefühlt, und wir haben verstanden, also wie gesagt, wir kennen das Gefühl, von der Welt alleingelassen zu sein. Uns war es wichtig, die Botschaft rüberzubringen: ihr seid nicht alleine, wir sind vielleicht nicht viele, aber ihr seid aber auch nicht alleine. Nicht die ganze Welt ist gegen euch. Das war uns wichtig, und deswegen haben wir gesagt, obwohl viele gewarnt haben, doch, ihr könnt doch jetzt nicht nach dem 7. Oktober. Sogar in Israel bei unseren Begegnungen gab es Menschen, nicht mal der Zentralrat war hier. Sie waren sehr erstaunt, dass die kurdische Gemeinde Deutschland quasi die erste Gruppe außerhalb der Politik, also es waren unterschiedliche Politiker nach dem 7. Oktober dort, eine Woche vor uns war die CDU da, Herr Merz war da, aber die Menschen in Tel Aviv, Jerusalem, hat gesagt, ihr kommt aus Deutschland, kurdische Community, sie waren positiv überrascht, glücklich und...
Also es war im Prinzip eine Solidaritätsreise, ohne den Aspekt wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen.
Uns ging es wirklich, um Zeichen zu setzen, zu sagen, die kurdische Gemeinde Deutschland, wir Kurden sind in dieser schwierigen Zeit an eurer Seite. Das wollten wir. Und wir haben gespürt, dass es wichtig war, weil die Menschen haben sich gefreut. Also die haben sich... bedankt. Wir waren ja wirklich auch unterwegs. Wir hatten jeden Tag Programm, natürlich Termine, aber dann sind wir auch mal halt in die Stadt gegangen, was essen gegangen, was trinken gegangen, und da kommt man, oder was einkaufen, da kommt man mit Menschen ins Gespräch. Die fragen ja, weil die Touristen, niemand ist ja da momentan. Ja. Und dann fragen sie, wo kommt ihr her? Seid ihr Juden? Und dann sagen wir, nee, wir sind keine Juden, dann sind die erstaunt. Und wenn wir gesagt haben, wir kommen aus Deutschland, wir sind die kurdische Gemeinde Deutschlands, und da waren sie positiv überrascht. Also die haben uns umarmt, Danke gesagt.
Ja, ja. Also das ist einmal diese Reise.
Also ich habe gespürt, dass es für die Menschen wichtig war, zu sehen, hey, also weil die verstehen das auch nicht. Die haben ganz was Schreckliches erlebt, Und die Menschen dort verstehen nicht, warum die Welt das nicht sehen möchte, was man dort erlebt hat. Und dass viele so gegen Israel sind. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass das wirklich den Menschen gut tut, dass wir da waren. Und
es ist eine Kombination, denke ich. Einmal das, was Sie gerade sagen, und zusätzlich dieses mangelnde, dieser Bruch mit der mit dem Sicherheitsgefühl.
Ja, genau.
Das ist, also es ist so, dass alle, die ich kenne in Israel, immer wieder betonen, dass es so eine Art Depression über dem Land liegt. Was nicht heißt, dass jetzt alle mit Sack und Asche laufen, sondern die gehen ins Café und die treffen sich. Aber es liegt ein Schatten über allem.
Ja, genau, das.
Und die Diskussion ist unter den jungen Leuten, bleibe ich oder gehe ich? Ja? Das wäre aber dann ein großer Sieg der Hamas. Also ich glaube, dass sie langfristig das nicht tun werden. Es gibt auch gar keine Alternative. Das ist auch ein wichtiger politischer Hintergrund, den viele nicht verstehen. Die sagen, sollen die Juden doch wieder zurück nach Europa gehen? Die haben ja hier noch nie tatsächlich selbstständig leben dürfen.
Ja, und die Situation ist ja gerade in Europa und in westlichen Ländern auch nicht für die Juden gut. Und da viele Juden überlegen ja jetzt auch, Europa zu verlassen.
Ja, genau.
Das ist ganz komisch und deswegen.
Sie wissen, dass zu der Zeit, als Herzl überlegt hatte, wo Israel gegründet werden könnte, der Staat für die Juden, also der hieß noch nicht Israel, sondern also einmal war Uganda im Gespräch und dann hat später, ich glaube, das war Golda Meir, gesagt, wenn Sie sich schon was überlegt haben, warum haben Sie denn nicht die Schweiz genommen. Yeah, warum hier? Unter Feinden. Aber ich wollte Sie noch fragen, ein bisschen kurz zu Kurdistan. Also es gab diese vier Länder, oder es gibt sie, in denen Kurden leben. Aber sie leben dort sehr, sagen wir mal, unter schlechten Verhältnissen. Yeah. Sie haben wirtschaftlich wenig Möglichkeiten. Sie sind auch, was die Sprache und die Tradition angeht, das hatten Sie am Anfang gesagt, dürfen sie sich nicht weiter entwickeln. Haben Sie denn jetzt hier in Deutschland für kurdische Kinder, also etwas wie ihre Sprache, Entwicklung, wie ihre kurdische Geschichte. Also wird das gefördert? Können Sie da ohne weiteres damit leben?
Zumindest ist Deutschland für uns ein Ort der Freiheit, wo wir unsere kurdische Identität nicht verstecken müssen, unsere kurdische Kultur, Sprache nicht verstecken müssen. Das ist schon mal für Kurden viel wert, weil sie in allen ihren Herkunftsländern bisher immer unterdrückt worden sind. Ihre Sprache, ihre Kultur ist nicht nur nicht anerkannt, sondern auch teilweise verboten. Also in der Türkei, wo die meisten Kurden leben, ist es bis heute immer noch ein Problem. Die kurdische Identität wird dort weiterhin nicht anerkannt. Ich bin Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschland. Ich kann meine eigene Muttersprache nicht. Ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht sprechen. Ich bin in der Türkei geboren, aber zu dem Zeitpunkt war es verboten in der Türkei. Und die Älteren haben mit uns aus Sorge nicht kurdisch gesprochen. Sie haben ihren Kindern kurdisch nicht weitergebracht, damit wir keine Probleme bekommen. Nur die Kurden, die in den Dörfern gelebt haben, die können sehr gut kurdisch, aber die in den Städten gelebt haben oder in der Westtürkei, die meisten können kein kurdisch. Das ist das Problem. Die einzige Region, wo es einigermaßen halt für die Kurden frei leben können, ist die autonome Region Kurdistan in Irak, wo es nach dem Golfkrieg, nachdem Saddam gestürzt worden ist, eine Region für die Kurden quasi zugeteilt worden ist. Dort gibt es ein Parlament, eine eigene Regierung. Das ist die einzige Region, wo die Kurden ohne Unterdrückung ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Identität leben können. Aber dort außenpolitisch ist es schwierig, weil Irak zunehmend die Kompetenzen des kurdischen Parlaments wegnimmt unter Druck Irans. Die Türkei macht auch Druck. Und da könnte auch auf absehbarer Zeit wieder Krieg ausbrechen. Und das, was die Kurden dort an Freiheit gewonnen haben, könnte da auch möglicherweise wieder verloren gehen. Das ist unsere große Sorge. unser Referendum, wo die Kurden halt 93% der Menschen in der autonomen Region 2017 für einen kurdischen Staat gestimmt haben, in einem demokratischen Prozess. Und da hat der Westen sie auch allein gelassen. Ja. Ja. Weder Europa, aus Rücksichtnahme vor Iran, Türkei, wollte man dieses Referendum verhindern und hat das Ergebnis nicht akzeptiert. Ja. Und wenn ich jetzt nach Israel komme, nach Gaza, es gibt 22 arabische Staaten. Für 3 bis 4 Millionen Palästinenser will die ganze Welt den 23. arabischen Staat, aber 40 Millionen Kurden dürfen keinen eigenen Staat. Und da sieht man auch diese doppelten Standards. Ich glaube, auch die kurdische Frage ist auch ein gutes Beispiel für den Antisemitismus der internationalen Weltöffentlichkeit, weil sie ja immer mit Demokratie, Selbstbestimmungsrecht argumentieren. Es gibt 22 arabische Staaten, Palästinenser sind Araber. Da redet jeder selbstverständlich von einer Zwei-Staaten-Lösung. Aber im Falle der Kurden, 40 Millionen im Nahen Osten, darf es keinen kurdischen Staat geben. Also das zeigt doch auch, dass diese Zwei-Staaten-Lösung, dieser Druck auf Israel, warum macht man diesen Druck nicht gegenüber Iran und Türkei im Falle der Kurden? Und das hat, finde ich, auch was mit Antisemitismus der Weltöffentlichkeit zu tun.
Das ist ein wunderbarer Vergleich. Und ich glaube, die Kurden haben noch, wenn sie hier in Deutschland leben, mehr Rechte, sich zu entfalten, ja, oder auch ja, in Israel, ja, ja, als sie es in diesen Türkei. Ländern ja, können. Ja, ja. Und man kann nur hoffen.
Und die syrischen Kurden zum Beispiel, die als Bodentruppe des Westens den IS besiegt haben, die wurden dann fallen gelassen, wie heiße Kartoffeln, als ihre Arbeit erledigt war. Oh, und dann hat die Türkei bombardiert die syrischen Kurden. Und das ist einfach unbegreiflich. Das macht mich auch halt sehr wütend, die sogenannten westlichen Werte. Die scheinen im Falle der Kurden keine Geltung zu haben.
Ja, also damals habe ich das tatsächlich auch beobachtet und war genauso empört. Mhm. Es gab nur auch da keine Solidarität auf der Straße.
Nein,
es leider gab keinen
nicht.
Aufschrei.
Leider nicht.
Es gab,
leider nicht.
Leider und ich wundere nicht. Mich immer wieder, wie man diesen, wie Sie es selber sagen, auch diesen Autokraten immer wieder diese Freiräume einräumt.
Ja,
ja? Ich verstehe es nicht.
Ja, zum Beispiel die Türkei bombardiert regelmäßig die syrischen Kurden, auch die Zivilisten, die Infrastruktur. Im Nordwesten, die Stadt Afrin, die zu 90% eine kurdische Stadt war, da gab es eine ethnische Säuberung in den letzten Jahren. Araber wurden angesiedelt, also Kurden vertrieben, Araber angesiedelt, sogar jetzt Palästinenser aus anderen arabischen Staaten werden in kurdischen Gebieten Syriens angesiedelt. Und die Welt spricht nicht darüber. Ne? Alle sprechen über Palästina. Und diese doppelten Standards, das ist absolut. Einfach unbegreiflich.
Es gibt ja noch mehr humanitäre Katastrophen zurzeit. In Jemen,
genau.
2 Millionen Kinder sind davor zu verhungern und zu verdursten.
Ja, und in den letzten 5 Jahren sind 100.000 Kinder im Bürgerkrieg in Jemen gestorben.
Genau. Also keiner weiß davon hier.
Nee, auch Muslime nicht. Also, ne, aber.
Es sind ja auch nur Afrikaner. Nur.
Ja, das sind also, aber die doppelten Standards. Da geht es nicht eigentlich um die Opfer, sondern die Kriegsparteien. Und da ist Kriegspartei Israel. Mhm. Und dann steht die ganze Welt auf, von Südamerika bis China. Und es ist verrückt.
Es ist wirklich eigenartig. Und Sie sagen Antisemitismus, bloß ich hatte immer gedacht, in Asien ist es noch nicht, aber es kommt überall hin inzwischen.
Leider.
Das ist der Nachteil der neuen Medien. Das war vor 10 Jahren nicht zu erwarten, aber heute ist es so. Aber lieber Herr Toprak, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie haben ja wirklich das Herz geöffnet und ich hoffe auch einigen unserer Zuschauer auch ein bisschen den Geist.
Ja, also, sehr gerne. Ja. Wir haben viel zu tun und ja, es bleibt uns nichts anderes übrig, gemeinsam gegen diese Ungerechtigkeit aufzustehen. Genau. Also deswegen denke ich, Juden und Kurden müssen zusammenhalten.
Definitiv. Also nochmal herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und ein alles Gute zum Neujahrsfest
ja, morgen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.